Irgendwie fühle ich mich gerade wie im Thronsaal. Und irgendwie stimmt das ja auch. Liebe Gemeinde, als ich bewusst Christ wurde, so mit Anfang 20, da war ich überhaupt nicht bereit, mich der Kirche anzuschließen, die ich kannte, so auf dem Dorf. Mir war der Kontrast zu groß. Der Kontrast zwischen dem, was ich im Neuen Testament gelesen hatte und dem, was ich so in der Kirche kannte. Ich will keinem auf die Füße treten, aber was ich so kannte und was ich im Neuen Testament gelesen hatte, da war schon ein ziemlicher Unterschied. Und ich dachte, also das kann es eigentlich nicht sein. Also was denn dann? Gibt es denn überhaupt was anderes? Hab ja immer gern gelesen und das habe ich dann auch gemacht und ich stieß darauf, dass es mehr gibt als evangelisch und katholisch, so landläufig. Und es gab eine ganze Buchreihe in der Stadtbibliothek in Koblenz, eine ganze Buchreihe Kirchen der Welt. Wow! Entdeckung für mich, was es alles gab. Und ich las ganz begeistert und fand manche ziemlich gut und entschied mich dann doch, irgendwie muss man sich ja entscheiden, entschied mich dann für die Baptisten. Also, was wir ja sind, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Baptisten. Baptisten, die wären es, wenn ich denn welche finden würde. Also, und warum die Baptisten? Mancherlei Gründe. Aber auch deshalb, weil sie Miterfinder und Miterkämpfer der modernen Demokratie sind. Wir also, unser Erbe ist das. Und warum wurden Baptisten Miterfinder und Miterkämpfer der modernen Demokratie? Weil sie einen König haben. Aber dieser König ist nicht Karl der Erste und nicht Charles der Dritte, schon gar nicht Wilhelm II, sondern Jesus, der eine und einzige. Und nun gab es in dem Aufbruch der englischen Reformation und in den Wirren, in die England da gekommen ist, auch viele Meinungen. Wie soll man anders leben, die Kirche anders leben, den Glauben anders leben, den Staat vielleicht auch? Und die Baptisten in England waren nicht ganz so zurückgezogen wie die Täufer in Deutschland, die von Anfang an eine große Distanz zu den weltlichen, staatlichen Dingen hatten. Die Baptisten dachten, wir können jetzt vielleicht auch mitentscheiden, haben vielleicht auch ein gutes Wort zu sagen, aber eine weltliche Herrschaft aufrichten, das wollten sie dann doch nicht. Es gab welche, die haben gesagt, die Wirren der Zeit sind so groß, Jesus kommt bald wieder und wir müssen Jesus den Weg bereiten, wir müssen ihm das schon mal herrichten, damit er kommen kann und sich auf den Thron setzen kann in dieser Welt. Und die Baptisten sagten, das überlassen wir dann vielleicht doch lieber dem Herrn. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns erstmal um die Kirche kümmern, um die Gemeinde kümmern, dass wir uns da bemühen, sie so zu organisieren, wie Gottes Wort es sagt, wie wir es in der Bibel lesen. Und dann haben die Baptisten und einige andere natürlich auch eine Kirche gegründet von bewusst entschiedenen Christen, die gleich sind vor Gott und untereinander, Brüder und Schwestern, die einen Herrn haben. Aber dann wurden sie doch in die Politik hineingezogen, viele ergriffen Partei für die englische Republik unter Oliver Cromwell, haben auch mitgekämpft in der neuen Armee, einer Volksarmee für die Republik. Ging nicht lange gut, ich erzähle die Geschichte kurz, ihr könnt das nachlesen und Filme und Serien gibt es auch, spannende Geschichte. Also die Geschichte der englischen Republik war kurz und das ging schief und unsere Glaubensbrüder und Schwestern mussten sich dann auch wieder von dem distanzieren, was da so passierte, als die Republik dann zur Diktatur wurde. Tragische Ereignisse. Aber Ereignisse, die die Engländer ein bisschen immunisiert haben gegen Republik bis heute. Ne? Ihr wisst das ja. Wir haben ja gerade einen englischen König zu Besuch und keinen Präsidenten, daher kommt das. Aber nicht gegen die Demokratie, die Engländer. Demokratie schon, aber irgendwie mit König. Und nach der kurzen Zeit der Republik, was soll man machen, haben sie sich dann doch wieder einen König berufen, Karl II., aber der musste sich dann schon an Gesetze halten und durfte nicht schalten und walten, wie er wollte. Karl I. hatten die Engländer ja geköpft, also auch die Protestanten, gerade sie, das klingt jetzt gerade nicht christlich. Aber in den Umständen der Zeit musste das wohl sein. Warum? weil auch die Baptisten so Gedanken in die Welt gesetzt haben vom Evangelium her, dass doch auch der König von Gottes Gnaden, okay, aber auch der König eben nicht Gott ist und dass der König eben nicht schalten und walten kann, wie er will, sondern dass auch der König ein Mensch ist wie alle anderen. Und wenn es dann dazu kommt, dass man sagt, auch der König hat Verbrechen begangen, dann ist man auch schnell dabei, dass man sagt, der König, der andere für so viele Verbrechen zum Tode verurteilt hat, der muss doch dann auch für seine Verbrechen zum Tode verurteilt werden. Naja, das ging nicht lange gut, ich sagte es schon, und dann gab es wieder einen König und der war natürlich entsprechend schlecht gelaunt und schlecht gestimmt im Blick auf die englischen Protestanten, die Dissidenten, und die wurden dann eben auch verfolgt, recht blutig auch. Immer das gleiche traurige Spiel der Welt. Die Verfolgung unter der neuen Monarchie brachte dann viele von diesen Brüdern und Schwestern, Baptisten und andere, nach Amerika. Die Pilgerväter mit der Mayflower, habt ihr alles schon gehört. Die gründeten eine erste Kolonie, bauten ein Dörfchen, ein Städtchen auf. Aber nun waren sie auf sich gestellt und sie waren eigentlich ja Kirche, aber nun mussten sie ja auch Staat werden. Und sie mussten sich überlegen, wie sollte denn ihr Staat aussehen? So wie alle anderen? Eine Monarchie womöglich? Nein, sie beschlossen, dass die Kolonie organisiert werden sollte, so wie sie ihre Kirche organisiert hatten, gemäß dem Wort Gottes. Also auch die Kolonie, eine Gemeinschaft von Freien und Gleichen, die miteinander beraten, was geschehen soll, im Vertrauen auf die Führung des Geistes. Inzwischen hatten andere Glaubensflüchtlinge etwas weiter nördlich eine andere mächtigere Kolonie gegründet, die Massachusetts Bay. Die Plymouth-Kolonie wurde da irgendwann eingegliedert, aber da hatten nun Protestanten die Mehrheit in der Massachusetts-Kolonie, da hatten nun Protestanten die Mehrheit, die eigentlich in Amerika das wollten, was sie in England verlassen hatten. Eine Staats- und Zwangskirche in grün sozusagen, beziehungsweise in puritanisch statt anglikanisch. Und für andere als Puritaner sollte kein Platz sein, so nach dem Motto, wir durften nicht in England sein, die dürfen nicht bei uns sein oder so. Und für Nichtchristen war da auch kein Platz. Das passte dann einem Baptisten, Roger Williams, nicht. Alles war gut für ihn in Plymouth und vieles auch in Massachusetts, aber das nicht. Er äußerte seine Meinung, stieß auf Widerstand, wurde aus der Kolonie rausgeschmissen. Nach kurzem Aufenthalt in England kam er zurück und gründete eine eigene Kolonie neben Massachusetts, die Kolonie New Providence. Vorsehung, die Kolonie der göttlichen Vorsehung. Die haben schon immer auch so Namen, wo man merkt, was sie bewegt hat. Das spätere Rhode Island, heute ein Staat der USA, wie auch Massachusetts. Und diese Kolonie New Providence, die war wie die anderen Kolonien auch, mit dem Unterschied, dass gleiche Rechte für alle galten, ohne Ansehen der Person oder der Religion. Und sieh da, das erste echte, moderne, demokratische und freie Staatswesen für alle Menschen war entstanden. Und wer hatte es gemacht? Leute, die im tiefsten Herzen Monarchisten waren, die einen absoluten König verehrten, aber eben keinen Menschen. Keinen Karl den Ersten, nicht den Zweiten und auch nicht den Dritten. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, als Charles gefragt wurde, welchen Thronnamen er denn wählen will. Er hätte da mehrere Möglichkeiten gehabt, sagte, auch Charles ist schon okay, das passt. Und dann bin ich in der Reihenfolge der Dritte und dann sagte jemand, du weißt aber schon, dass mit Karl dem Ersten die Monarchie erstmal an ein Ende kam. Ist das ein schlechtes Omen? Naja, meinte er, orientiert sich dann mehr an Karl dem Zweiten, wo es wieder bergauf ging. Wir werden sehen, wie es mit dem Dritten dann weitergeht. Aber es sind Menschen. Die Brüder und Schwestern, von denen ich rede, die haben auch einen König, aber keinen solchen. sondern sie haben Jesus als König. Den Jesus, den Ersten und Einzigen. Das klingt irgendwie paradox, ne? Da verehren sie einen König, aber wollen keinen auf dem Thron in London oder sonst wo. Aber es ist doch zutiefst folgerichtig. Wenn man das nämlich wirklich ernst nimmt, dass Jesus der König ist, dem wir untertan sind, dann kann man keinem anderen Menschen das in gleicher Weise zugestehen. Dann muss das, wenn überhaupt, ganz anders sein. Und dann kann man auch nicht selber König über andere sein, weil da ist ja schon einer. Und so sagt es Jesus, einer ist Herr. Und ihr alle seid Brüder und Schwestern. So sagt es Jesus der König. Und damit kann man, wenn nötig, auch Politik machen. Gute sogar, wie ich finde. Und die Welt verändern, zum Bessern, wie ich finde. Dass wir heute in einer modernen, freien Demokratie leben, hat seinen Ursprung auch bei den Baptisten und ihren Artverwandten in der Kolonie Plymouth und Providence. Und ich zumindest bin auch radikaler Demokrat, gerade weil ich einen absoluten König anerkenne. Denn wir haben einen König und sein Name ist Jesus. Und wir haben einen König nicht in irgendeiner übertragenen oder eingebildeten Weise, sondern in einer Weise, der über alles Sichtbare und Unsichtbare herrscht, der es geschaffen hat und der es mit seiner gnädigen Liebe erhält. Wir haben einen König, der als Gott das Amt des Monarchen viel umfassender, vollständiger, perfekter ausübt, als wir uns das vorstellen können. Und das ist keine konstitutionelle Monarchie. Also konstitutionelle Monarchie heißt, also die Engländer haben ja gelernt, das ist alles ein bisschen schwierig, also König ist okay, aber der muss gebunden sein an die Verfassung, an die Konstitution. Der muss das Recht des Volkes achten, der muss das Recht des Parlaments achten und dann können wir vielleicht mit dem König leben. Jesus ist kein konstitutioneller Monarch. Jesus ist in seiner Macht nicht eingeschränkt durch Menschen, nicht mal als sie ihn zu Tode bringen wollen. Merkt ihr, wie Johannes das erzählt und deutlich macht? Ja, Menschen bringen Jesus ans Kreuz und doch ist er der, der bestimmt. Keine Bedingungen können Menschen Jesus stellen. Er allein bestimmt die Bedingungen seiner Herrschaft. Und was es für ihn bedeutet, König zu sein, er bestimmt es, dass er es so ist, dass er den Weg ans Kreuz geht. Er bestimmt es, wie er für uns da sein will. Wir haben einen König, der so mächtig ist, dass er als der Schwächste und Verletzlichste zu uns kommen kann. Als ein Säugling in bescheidenen Verhältnissen geboren und als der Niedrigste der Gesellschaft sterben kann, indem er am Kreuz aufgehängt wird. Und doch in keinem Fall sind seine Herrlichkeit, seine Majestät, seine Autorität gefährdet oder bedroht. Wir haben einen König, der nicht gekommen ist, um sich selbst oder seinen eigenen egoistischen Wünschen zu dienen, sondern der gekommen ist, um uns zu dienen, durch sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung, indem er allen, die es sehen wollen, deutlich zeigt, dass er durch seinen Tod den Tod besiegt hat und seine Gnade gilt für alle, die glauben und das ewige Leben haben wollen. Wir haben einen König, der wiederkommt, der ein zweites Mal kommt, dann aber in der Fülle seiner Herrlichkeit und Macht, um allen, die er geschaffen hat, die Fülle seines Friedens zu bringen. Wir haben einen König, der uns in seiner großen Liebe zu uns seine Gnade versprochen hat und verbürgt hat in heiligen Zeichen. Der uns die Freiheit von Sünde, Tod und Unterdrückung anbietet, damit wir in ihm neues Leben erfahren können. Ein König, der allein so tiefe Versprechungen geben kann, weil nur er sie bedingungslos erfüllen kann. Wir haben einen König und sein Name ist Jesus. Und angesichts dieser Wirklichkeit schauen wir auf das Beispiel unseres Königs, um zu verstehen, wie wir in seiner Herrschaft leben können. Das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt. Also ist es auch nicht an die Normen und Vorstellungen dieser Welt gebunden. Als Jesus vor Pilatus steht, da geht es ihm nicht um seine Sicherheit. Und er macht sich auch nicht die Mühe, sich vor Pilatus zu rechtfertigen. Er versucht nicht, sich für den römischen Statthalter irgendwie erträglich oder annehmbar zu machen. Jesu Anliegen ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und was immer nötig ist, um die Welt zu erlösen, das soll geschehen. Für diese Wahrheit steht Jesus ein, mit seinem Leben und mit seinen Worten. Und wir befinden uns aufgrund unseres Glaubens und unserer Taufe, darf ich als Baptistenpastor ja sagen, in der gleichen Lage. Denn auch wir gehören zum Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und wie unser König stehen wir unter Beobachtung. Manchmal sind es die Menschen in unserer Umgebung, Familie, Freunde, auch völlig Fremde, die nicht verstehen, was es bedeutet, ein Untertan Christi zu sein. Manchmal kommen die Fragen aus uns selbst. Wenn die Gebote von Jesus so wenig mit dem übereinzustimmen scheinen, was um uns herum passiert, und wir fühlen uns deutlich wie Fremde in einem fremden Land, und das gefällt uns eigentlich gar nicht, Außenseiter sein, dann müssen wir uns an das Beispiel von Jesus erinnern und uns bemühen, ihm in der Kraft des Geistes zu folgen. Das Reich, dem wir angehören, ist nicht von dieser Welt. Warum sollten wir also überrascht sein, wenn andere den Glauben, der uns geschenkt wurde, nicht begreifen? Und außerdem sind wir ja auch selber immer noch gefallene, sündige Geschöpfe, die noch nicht die Vollkommenheit des Lebens im Reich Gottes genießen. Noch immer sind auch wir der Versuchung ausgesetzt, kämpfen mit der Sünde, streiten. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen und den leichteren Weg der Anpassung an die Umwelt gehen. Wir müssen festhalten an dem Weg, den Jesus mit uns gehen will. Wie Jesus muss es auch uns darum gehen, den Willen des Vaters zu tun. Mit unseren Worten und unserem Leben die Wahrheit Gottes zu bezeugen. Und damals wie heute muss und wird es dazu manche Diskussionen geben, was denn dieser Wille Gottes konkret für uns heute ist. Aber in diesen Diskussionen dürfen wir uns auch nicht verlieren. Vor allem nicht Jesus aus den Augen verlieren. Denn der gibt uns königlichen Rat. Was ist der Wille des Vaters? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir haben einen König, der gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun, der nicht mehr und nicht weniger von uns verlangt, dass wir dasselbe tun. Wir haben einen König, der in jedem Augenblick bereit ist, uns zu führen und zu leiten, um im Willen des Vaters zu leben, um das zu tun und zu sagen, was in unseren Worten oder Taten die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen zeigt. Wir haben einen König, der uns durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, durch sein Wort, seine Zeichen, seine ständige Gegenwart mit allem versorgt, was wir brauchen, um das treue Leben zu führen, zu dem er uns berufen hat. Wir haben einen König und sein Name ist Jesus. Amen.